What are you doing up at this hour of the night?
What are you doing up at this hour of the night?
Prevention of crime. Every hour of the day and night.
Movie.
Break.
Is the team that protects your property and you.
Hallo und herzlich willkommen zum Movie Break Podcast. Heute mit der inzwischen fünften Episode vom Cannes Film Festival 2025. Ich bin Patrick und meine beiden treuen WeggefährtInnen sind immer noch Jakob.
Hallo.
Und Lida.
Hallo.
Wir haben ja die letzte Episode quasi mit einem Cliffhanger beendet. Und zwar, wir sind dann in den neuen Julia Ducournau-Film Alpha reingegangen, die nach ihrem ersten Film Grave oder Raw, wie er international heißt, und dem zweiten Film Titan, der hier 2021 die Goldene Palme gewonnen hat, natürlich heiß und innig erwartet wurde. Wir haben heute aber auch noch im Programm, ja, was haben wir? Wir haben den Spike Lee gesehen, zumindest zwei von uns, heute Morgen. Und wir haben, ja, es ist auch ganz interessant, dass Spike Lee und Ducournau so gleich programmiert wurden eigentlich, weil da gab es ja den Skandal damals bei der Preisverleihung, dass Spike Lee das schon gespoilt hat, wer die Goldene Palme gewinnt. Und wir haben zu guter Letzt auch noch den Wes Anderson im Programm, der jetzt auch schon bald
The Phoenician Scheme.
Genau. Und bevor wir dazu kommen, wie immer, Lida, ich beginne mal mit dir heute. Wie geht's dir?
Ja, heute geht's mir ein bisschen besser. Ich habe heute mich mal endlich lange geschlafen. Und in meinem neuen Airbnb ist hier alles top. Und das ist halt auch viel näher am Palais de Cinema, wie der hier so heißt, dran. Und das zahlt sich halt einfach aus. Insofern geht's mir jetzt schon etwas besser, obwohl ich gestern Abend noch bis 4 irgendwie geschrieben und so weiter habe. Und das ist immer ein bisschen hart, dass die Nächte hier so lang gehen, weil der späte Wettbewerbsfilm, der läuft halt immer so 10 bis 12.
Ja, ja, genau. Und ich habe heute einen relativ entspannten Tag gehabt, habe vor allem diese Podcasts geschnitten und habe gerade den zweiten Film gesehen. Wie sieht's bei dir aus, Jakob?
Ja, ich habe das Gefühl, dieses Festival hatte so am Wochenende seinen Höhepunkt erreicht und dann wacht man aber morgens auf und stellt fest, dass es immer noch geht oder dass das Festival immer noch fast eine ganze Woche läuft und das erschlägt einen dann irgendwie so ein bisschen. Und ich muss leider sagen, dass die Qualität der Filme hier wirklich hart eingebrochen ist einfach. Also letztes Jahr war es ja so, dass die erste Woche sehr anstrengend war, was die Qualität anging und in der zweiten dann immer besser wurde. Ich hoffe mal nicht, dass es jetzt umgekehrt der Fall ist, weil ich mit der ersten Festivalwoche sehr zufrieden war und jetzt aber sowohl gestern als auch heute wirklich mit Gurken nur so beworfen wurde, hatte ich das Gefühl. Und ja, ich habe den Glauben in das Kino verloren. Nein, Spaß. Es wird bestimmt alles sich zum Guten wenden, aber man geht ja auch auf ein Festival, weil man sich alles anschaut, logischerweise. Und deswegen sind wir ja auch hier und deswegen macht das ja auch, viele Filme machen ja auch erst im Nachhinein Spaß. So, man kann auch Filme, die besonders schlimm waren, kann man ja sagen, wenigstens habe ich die gesehen und kann die Leute davor warnen. Oder aber ich kann sagen, ja, ich habe sie gesehen und kann mir dann dazu eine Meinung bilden, sozusagen.
Ja, das sind auch tatsächlich Erlebnisse, die ich so selbst manchmal mitbekomme, dass Leute hier eine 180-Grad-Wendung machen. Ich will aber gerade mal live hier fragen, weil ich sehe bei Lida eine gewisse Reaktion auf dem Gesicht. Was ist denn los?
Oh, ich kriege mehr von meiner Airbnb. Meinem Airbnb-Refund ist größer als gedacht. Und
nice.
Das ist, ihr habt ja ein bisschen mitgehört, wenn ihr alle Podcasts gehört habt, wie ich da geknechtet wurde. Und da das für mich halt richtig krass Ausgaben ist, kann mit geliehenem Geld und so weiter, ist das für mich, also jeder Hunderter, den man mehr kriegt, ist eine richtig gute Nachricht. Wenn man dann ein paar Hunderter zurückkriegt und ich meine, hey, kein Wasser und alles und voll im Arsch, das Airbnb, ist das echt für mich eine tolle Nachricht, weil jeder Penny zählt echt. Und ich plane ja auch die nächsten Festivals für euch und das hat mich jetzt sehr, 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 sehr gefreut.
Ja, wir können auf jeden Fall festhalten, dass dieser Subplot hier mit Lida und der Unterkunft ein Happy End hat, was man nur von den wenigsten Filmen hier behaupten kann. Wir fangen mal heute an mit dem Wes Anderson. Das ist The Phoenician Scheme. Der läuft jetzt auch dem nächsten Kino vielleicht nächste oder übernächste Woche.
Mai müsste sein.
Genau, also das ist eine knappe Woche hin ungefähr. Und das ist ein Film, da hatte ich wieder so leichte Hoffnung, dass es bergauf geht, einfach aus dem Grund, weil ich dachte, es kann nicht weiter bergab gehen für mich persönlich. Das waren für mich in der letzten Zeit Filme, die total herzlos waren, die zumindest aber noch viele Ideen hatten und man hat so die Konzepte dahinter schon ein bisschen verstanden. Hier, womit haben wir es hier zu tun? Wir verfolgen einen, ja, sehr reichen Mann, gespielt von Benicio del Toro, Er ist so ein Supermilliardär eigentlich, gerät aber ein bisschen in die Bredouille, in finanzielle Bredouille und ist begleitet von seiner Tochter, von der man nicht genau weiß, wie es da mit der Vaterschaft aussieht. Aber die möchte eine Nonne werden, ist übrigens unser nächstes Nepo-Baby. Ne? Das ist ja die Tochter von, wie heißt die Titanic-Darstellerin auch
gleich? Kate Winslet.
Genau, ja, also ihre Tochter hat hier so ein größeres Debüt, könnte man schon sagen. Ich weiß nicht, ob es der absolut erste Film ist, aber auf jeden Fall der erste große Film dieses Kalibers. Und ja, gemeinsam reisen die beiden eigentlich hin und her, gehen von einem Geschäftszweig dieses Protagonisten zum nächsten. Er ist eben schon, und da macht der Film halt seine gewohnten Späße darüber, dass er eigentlich ein knallharter Geschäftsmann ist, der im globalen Süden ausbeuten lässt und der Profite einstreicht auf alle menschlichen Kosten und Natur, also auch auf Kosten der Natur und so weiter. Das ist ihm alles bisher egal gewesen. Aber jetzt hat er eben diese Tochter dabei, für die er irgendwie sich sehr erwärmen lässt und die redet ihm immer stark ins Gewissen. Hinzu kommen noch so ein paar Ebenen, weil der Film ist ein bisschen so strukturiert, dass er ein paar Tode stirbt, so wie eine Katze oder so. Und so geht es eben von einer Episode zur nächsten. Wir haben auch noch eine ganz kuriose Figur, die die beiden begleitet, gespielt von Michael Cera. Und ja, ist wie so oft bei Wes Anderson in den letzten Jahren episodisch strukturiert. Wie hat euch das dann gefallen?
Lina, willst du zuerst?
Ja, ich kann gern da anfangen. Und auch mir ging es so ähnlich wie dir. Ich fand den Film jetzt weniger schlimm als so die letzten. Das waren ja so Sachen wie The Story of Henry Sugar und Asteroid City. Und das waren echte Tiefpunkte, die auch eine sehr unangenehm konservative Message hatten und auch einfach nur wie liebloses Handwerk sich anfühlten. Der Film hatte jetzt hier ein bisschen mehr Herz, aber auch nicht so richtig viel. Es fühlt sich alles noch immer sehr nach Malen, nach Zahlen an. Und man denkt sich langsam, dass wahrscheinlich niemand Wes Anderson so toll findet wie Wes Anderson. Das sind die gleichen Schauspielenden, die man immer mit ihm sieht. Wir haben ja so Tom Hanks, Riz Ahmed natürlich, Willem Dafoe ist auch irgendwo dabei, Scarlett Johansson zählt inzwischen zu seinen Stammdarstellenden, Benedict Cumberbatch und die machen halt immer mehr oder weniger das Gleiche wie im vorigen Film. Es sind immer die gleichen Figuren und so ist der hier ganz erträglich. Er hat ein paar nette Witze. Viele Witze fallen auch einfach flach oder hören sich gerade für Anderson-Fans einfach redundant an. Man kennt das halt schon. Es ist auch immer der gleiche Humor. Und die typischen leicht konservativ angehauchten Werte von Familie, Zusammenhalt, Blutsverwandtschaft und natürlich, dass man Leuten, wenn sie gut gekleidet und witzig sind, einfach alles durchgehen lassen sollte.
Wie hat er dir denn zugesagt, Jakob?
Also ich hatte mich irgendwie auch so diese Hoffnung, das könnte so ein Return to Form werden, weil es ja um eine verschrobene Person geht. Das hier kriegen wir ja oft, eine verschrobene, aber umjubelte Person. Gene Hackman in The Royal Tenenbaums oder Ralph Fiennes in The Grand Budapest Hotel. Dass es also mehr wieder um eine zentrierte Person geht. Dass es wieder um ein dysfunktionales Familienverhältnis geht. Dann fängt er ja auch mit dieser Szene ganz am Anfang an, wo dieser Assistent in dem Flugzeug erstmal in zwei geblastet wird. Da dachte man auch, so ist jetzt hier diese Brutalität, die man ja oft in den frühen Wes Anderson-Filmen gesehen hat, plötzlich wieder da. Also teilweise können seine Filme sehr, sehr heftig sein. Das vergisst man irgendwie oft unter der poppigen Inszenierung. Also inzwischen nicht mehr. Und leider muss ich feststellen, ich glaube, das ist mit Abstand der Wes Anderson-Film, den ich mit am schlimmsten fand, weil, wie soll ich das ausdrücken? Ich habe das Gefühl, Wes Anderson ist jetzt vollständig in so seinem eigenen Kokon verschwunden oder hat sich so weit zurückentwickelt, dass er, oder eher, er hat versucht, sich zu beweisen, dass er nochmal so einen Film wie früher drehen kann, aber er hat es halt einfach nicht mehr so richtig drauf, was den Humor einfach angeht, weil es gibt in diesem Film so eine Szene, wo mir endgültig klar geworden ist, das wird nichts, weil er geht ja immer diese verschiedenen Stationen ab und dann trifft er auf, wer war es, Tom Hanks und
Bryan Cranston,
die dann beide in dieser Untergrundeisenbahn ab eingefahren kommen und dann müssen sie sich irgendwie verhandeln und einigen und was machen sie? Sie spielen ein Basketballspiel, was ja komplett random ist, so haha, vier erwachsene Männer fangen plötzlich an Basketball zu spielen. Das ist irgendwie, soll ich das jetzt irgendwie lustig finden, ganz im Ernst? Oder auch dann wiederholt sich dieser Film auch so komisch. Also es gibt irgendwie 3 Szenen mindestens, wo einfach Leute versuchen, im Gibberish sich anzuschreien und man absolut nichts versteht. Und das Problem ist auch, dass dieses Szenenbild und diese von Anderson gewohnt trockene Line-Delivery, die Figuren machen, wie zum Beispiel Benicio del Toro bekommt ein Getränk hingestellt und dann wird obligatorisch so ein Tropfen reingetan und sagen, oh no, it's poisoned, im Sinne von, oh ja, jeder will ihn umbringen. Diese ganze Rahmung, die das ja andauernd, die Anderson andauernd macht, die hat inzwischen so das Äquivalent von diesem Hintergrundlachen von so einer Sitcom, diesem Konservenlachen, so im Sinne von, jetzt dürfen Sie bitte lachen, jetzt bitte. Und dadurch wird das Ganze halt noch umso unlustiger. Dann finde ich, ist dieser Film wirklich miserabel erzählt. Also wenn du mich fragst oder wenn du mich direkt nach dem Film gefragt hättest, warum wollen eigentlich jetzt nochmal alle Leute Benicio del Toro töten oder was hat er eigentlich jetzt genau gemacht? Ich könnte es dir nur so in Anekdoten beschreiben, weil es mir halt erzählt wird vom Film, aber mir wird es, ich bekomme das nicht zu sehen oder so. Ich bekomme ganz viele Aspekte nicht zu sehen. Auch diese Vater-Tochter-Beziehung fühlt sich in meinen Augen unverdient an, beziehungsweise der Film spult sie so runter, als ob, als Vorwand für so einen emotionalen Kern, den er aber überhaupt nicht trifft. Und ich fand, das war jetzt so, hat sich so ein bisschen wie jetzt die Grabestragung von Wes Anderson angefühlt.
Ja, das war auch für mich so ein bisschen dieses Problem, was du erwähnst, wo der hat dieser Plutokrat, um den es hier geht, eigentlich sein Geld. Und das ist so ein Ding mit eben menschenverachtenden Geschäften, Sklaverei, dadurch, dass er künstlich herbeigeführte Teuerung, Hungersnöte und so weiter, dass er halt von solchen Wirtschaftsmanipulationen profitiert. Und das sind ja ganz reale Dinge, die in unserer Welt richtig, und also in der Weltgeschichte noch mehr, aber auch in der Gegenwart existieren und an denen hunderttausende Menschen leiden und sterben. Und darüber zu lachen, da muss man schon jemand sehr, sehr Weißes, sehr, sehr Privilegiertes sein. Und das hat halt Wes Anderson damit nochmal gezeigt. Und seine früheren Filme hatten ja auch schon solche Anklänge, die dann in sowas wie Asteroid City irgendwann total kulminiert sind.
Ja, so, das ist eine Kritik, der ich mich nicht ganz so anschließen kann, weil das ist mir so ein bisschen zu moralistisch. Also ich verstehe deinen Punkt, aber so verstehe ich Humor nicht, weil Humor so sollte mich auch gerade zum Lachen bringen.
Naja, wenn da das Problem ist ja nicht, dass wir so einen Protagonisten haben, aber dieser Film ist halt auf Versöhnungskurs, gerade was diese Vater-Tochter-Beziehung angeht. Also uns wird zwar gesagt, professionell ist er ein Arschloch, aber vielleicht hat er ja doch ein weiches Kern irgendwo.
Ja, ja, genau. Kern. Also da würde ich auf jeden Fall dann mitgehen, ne? Weil das ist jetzt kein Film, wo ja irgendwie so eine Reise jenseits der geografischen Reise durchmacht, so eine innere Reise, die passiert da eigentlich nicht.
Aber ganz kurz, dieser Exotismus, der ist ja bei Wes Anderson gang und gäbe. Diese Figur, die Benedict Cumberbatch am Ende spielt, sollte das ein Ägypter sein?
Ja, ja, also ich meine, heißt ja sogar schon Nuba, das klingt ja so.
Ja, und das Traurige dabei ist, auf dem Papier könnte ich mir vorstellen, dass es sogar ganz witzig sein könnte. Also es gibt dann so einen großen Showdown mit der Cumberbatch-Figur und er ist dann auf einmal, verpufft er so in so einer lila Wolke und da denkt man, okay, das ist schon eigentlich witzig, aber so wie der Film das...
Es funktioniert durch diese Rahmung halt einfach nicht. Dieses strenge Set-Design, der Film schafft es nie so da auszubrechen. Es gibt ja dieses Finale, zwei Menschen fangen auf einmal an, sich zu bekämpfen und verschwinden dann in so einer Wolke oder so. Das passiert ganz oft in den Filmen von Wes Anderson, aber selbst bei sowas wie Grand Budapest Hotel finde ich selten lustig. Ich finde sowas richtig lustig, fand ich das nur bei Fantastic Mr. Fox, was eigentlich so der ideale Film von ihm eigentlich ist, weil für so einen Kinderfilm, Anarcho-Setting, eignet sich dieser Stil halt einfach gut. Aber hierfür halt überhaupt nicht.
Ja, ich glaube, er hat auch so ein bisschen, auch wenn das in der Vergangenheit ja eher so bestritten wurde, aber das schien mir fast schon so, als hätte er auch so ein bisschen auf die Kritik reagiert und das nochmal ins Quadrat gesetzt, weil es gab ja immer wieder so die Punkte, dass seine Filme eigentlich so eine Art gut ausstaffierte Schuhboxen irgendwie sind, ne, im Design und so weiter. Und was ist hier ein Strukturmittel der Handlung? Sind die Schuhboxen. Also,
naja, das wird zumindest aufgefallen. Also ich sag immer, Wes Anderson ist jemand, der sich komplett entgegenentwickelt hat. Also normalerweise, man fängt an, mit Puppen zu spielen als Kind und irgendwann entwickelt man das dann weiter und irgendwann bekommen die Puppen dann Seelen und Herz und eine Beziehung zueinander und irgendwann wird eine Geschichte da draus, in den Menschen Entwicklungen durchmacht. Bei Wes Anderson ist es genau das Gegenteil. Seine Figuren hatten mal am Anfang Herz und dann aber wurden sie immer mehr nur zu solchen Puppenfiguren.
Ja, ist auch sehr schade, weil ich glaube, mir hatte diese Ursprungsprämisse mit Benicio del Toro als zentrale Figur auch sehr gut gefallen, weil das ist auch ein Schauspieler, von dem ich generell gern mehr sehen würde. Aber ja, das, was er hier macht, ist halt wieder so stark eingeschränkt von dem, was sich Wes Anderson denkt, dass da gar nicht wirklich Leben eindringen kann, diese Figur und auch diese Figurenkonstellation.
Die Frage wäre jetzt natürlich, von wem hätten wir gerne diesen Stoff verfilmt gesehen? Gibt es überhaupt noch populäre Komödienregisseure, also wirklich Abenteuerkomödienregisseure? Aber gut, ich glaube, da könnten wir jetzt ewig nachdenken und würden zum keinen Punkt kommen.
Ja, bin ich gerade ein bisschen überfragt. Lass uns stattdessen zum nächsten Film kommen.
Sorry, war eine zu schwierige Frage.
Ja, philosophisch so. Gibt es das überhaupt noch? Niemand weiß es.
Was macht Cameron Crowe eigentlich gerade?
Weißt du, vielleicht wäre da so jemand. Ja, und wir übrigens, um so ein bisschen das Setting zu beschreiben, in dem wir gerade sind, vor uns, beziehungsweise hinter uns, je nachdem, über wen wir reden, ist gerade Jafar Panahi langgelaufen und dessen Film haben wir auch gerade gesehen. Über den sprechen wir dann aber morgen, sodass ihr schon wieder wisst, was ein bisschen euch erwartet. In the meantime, Jakob, lass uns doch zu einem Film kommen, den wir beide nicht wirklich, ja, herbeigesehnt haben, der uns aber doch dann ereilt hat in einem sehr frühen Screening heute um 8.30 Uhr. Das ist der neue Spike Lee-Film, Highest to Lowest. Und da will ich kurz noch aus dem Nähkästchen plaudern. Es gab ja, als der Film angekündigt wurde, also erst einmal, wie wurde der Film angekündigt?
Er wurde angekündigt von Spike Lee selbst, nicht in der Pressekonferenz, sondern weil, wie du es ja später erfahren hast, es war nicht ganz klar, ob Denzel es auch schaffen wird zur Premiere. Und erst nachdem wenige Minuten nach der Pressekonferenz klar wird, ja, das Ganze passt in Denzels Teamkalender, wurde gesagt, okay, du darfst in Out of Competition.
Ja, also
was eine Schande. Sorry.
Es wurde auch hinter den Kulissen gesagt, dass Spike Lee eigentlich unbedingt in die Competition wollte. Und ja, das wurde dann nur von ihm per Instagram auch
in
die Welt gesetzt.
Man muss im Nachhinein sagen, man hat ihn geschont dafür, dass man diesen Film nicht in die Competition getan hat.
Das denke ich auch. Also ich glaube, das war eigentlich gut für ihn, weil natürlich, wir wissen es alle, ne? Wenn die Filme in der Competition landen, die werden auf eine ganz andere Weise exposed, auch von der Kritik. So ist man dann eher gnädiger dabei, weil man auch nicht mit so einer Erwartungshaltung eigentlich an diese Filme rangeht. Highest to Lowest, da steckt ja auch ein altbekannter Titel drin, oder Jakob?
Menace to Society.
Oh, ich meinte eigentlich den Kurosawa.
Ja, okay, gut, also Highest to Lowest ist ein sehr unvorteilhafter Titel, weil es sich anhört wie so eine Fortsetzung. Vielleicht ist das auch der Punkt, dass das der, so wie Fast to Furious zum Beispiel, aber dass das so eine Art Fortsetzung oder im Geiste von Kurosawas High and Low ist. Auf jeden Fall ist es eine Neuerzählung, eine Neuverfilmung von Kurosawas Klassiker aus den 50ern, dieser grandiosen Kapitalismus-Parabel-slash-Entführungsdrama. High and Low im Deutschen mit dem poetischen Titel Zwischen Himmel und Hölle ausgestattet. Ach, ich finde den ganz nett, den Titel eigentlich.
Es ist halt ein bisschen dick aufgetragen. Ja. Ne?
In dieser Neuverfilmung geht es jetzt nicht um den charismatischen Geschäftsmann Gondo, sondern hier sehen wir nun, also man muss ganz kurz sagen, hier geht es jetzt um David King, gespielt von Denzel Washington. Man muss ganz kurz sagen, diese, so sehr ich, so scheiße ich das finde mit dem erst später ankündigen, ein bisschen kann ich es nachvollziehen, weil dieser Film hat Denzel wirklich auch hier gebraucht sozusagen, weil der Film inszeniert Denzel wirklich permanent als so den absoluten Filmstar. Das fängt mit einer gigantischen Kamerafahrt an auf den riesigen Tower von New York, an dem ganz, ganz oben der Musikmogul David King lebt. Und Denzel, er ist die ganze Zeit am Handy, er lacht die ganze Zeit, er nimmt seine Frau in den Arm. Überall kommandiert er die Szenerie, wo er hingeht. Wir bekommen gesagt, er ist nicht mehr so ganz auf dem Zenit seiner Zeit, beziehungsweise er hat so ein bisschen Staub angelockt, aber alle respektieren ihn, seine Frau ist sexy, sein Sohn wird von dem besten New Yorker Basketballtrainer überhaupt trainiert. und alles läuft super, aber dann kriegt er diesen verheerenden Anruf, sein Sohn wurde entführt, zusammen mit dem Sohn von seinem besten Freund, welcher von Jeffrey Wright gespielt wird. Und da muss Lösegeld her, und zwar 175 Millionen. Ist er im ersten Moment bereit zu zahlen?
Ich glaube 17,5 Millionen.
Stimmt, 70,5 waren es sogar. Aber ist er sogar bereit zu zahlen? Dann gibt es einen kleinen Twist. Die Polizei meldet sich, wir haben ihren Sohn zurückbekommen, aber eben nur seinen Sohn und nicht den Sohn von seinem besten Freund. Und ist David King zwar ist so ein guter Mensch, dass er bereit ist, so viel Geld für den Sohn seines besten Freundes zu kriegen. Ich meine, das würde doch die Reputation seines Sohnes reparieren. Auf welches College würde ihn dann noch akzeptieren? Wie es an einer Stelle so sehr verschroben heißt.
Ja, ganz, ganz kurioser Film. Also der hat eine ganz eigene Tonalität. Ich habe so beschrieben, also zu anderen Leuten, mit denen ich gesprochen habe, das scheint mir so der campieste Film zu sein seit May, December. Aber,
hier in Cannes.
Ja, hier in Cannes, genau. Gleichzeitig aber nicht so ambitioniert wie May, December.
Was macht diesen Film denn so zu Camp, außer diesem, dass der Sohn an einer Stelle sagt, Dad, du musst das Geld zahlen, welches College wird mich denn dann noch akzeptieren? Oder dass er an einer Stelle die Bilder seiner Idole anschreit. Jimi Hendrix, was würdest du tun? Aretha Franklin, was würdest du tun?
Ja, in seinem ollen Büro. Schon die Art, wie der Film anfängt, ne? Du hast gesagt, es gibt so eine Art Drone-Shot, die dann sich langsam aber näher diesem Penthouse-Block annähert und er steht da oben. Und die Art und Weise, wie in der Familie schon geredet wird, also es ist ganz schwierig, das für mich irgendwie greifbar zu machen, aber die Art, wie sie sprechen, das wirkt wie in so einer Soap-Opera, aber man weiß, dass es ein Spike-Lee-Film ist und ich bekomme diese Sachen.
Allein dieser blaue Schriftzug, in dem dieser Titel am Anfang erscheint, das sieht ja aus wie so aus so einem Looney Tunes-Cartoon oder aus so Paul Blart Mall Cop. Man hat ja echt das Gefühl, jetzt fängt hier gleich irgend so eine Klamauk-Eddie Murphy-Kevin James-Blödel-Komödie an.
Ja, und er ist ja eben dieser Label-Chef, dieses Label, was so ein bisschen struggelt, was so in den frühen 2000ern...
Der Mann mit dem besten Gehör New Yorks.
Genau, das wird immer wieder gesagt und in den frühen 2000ern hatte dieses Label eben viele Hits und so weiter, besonders so im Hip-Hop und Airbnb, R&B-Bereich und so, aber jetzt ist es alles so ein bisschen...
Airbnb-Bereich.
Ja, Airbnb, genau, ich bin auch in dem Modus. Ja, und auch die Art und Weise, wie der Film dann irgendwie sich so kleine Gags ausdenkt, die halt wirklich wie präpubertäre Spielereien auf uns wirken, aber nicht wie eine, keine Ahnung, also das ist nichts, was ich hier irgendwie...
Ich weiß, was du meinst. Der Vater, also Denzel, behandelt seinen Sohn die ganze, als wäre er irgendwie so der beste Freund von ihm. So, er fragt ihn, ja, auf welches Mädchen stehst du, welche willst du beeindrucken und alle.
Ja, und es gibt irgendwie so eine, ja, freundschaftlich patriarchale Beziehung zwischen den beiden. Also es kippt immer mal vom einen zum anderen. Der Film beginnt ganz früh mit so einer Lektion dazu, dass er nicht die ganze Zeit am Handy hängen soll und so weiter. Also der Sohn, wo man sich denkt, okay, der Dialog kommt jetzt auch 15 Jahre zu spät und ist auch in seiner Tonalität, aber also man hat das Gefühl, Spike Lee weiß genau, was er da macht. Er macht gerade irgendeinen Bullshit, aber ich verstehe nicht, was er mit diesem Bullshit will. Also
ich würde sagen, dieser Film, ich muss ganz kurz sagen, um mal die Meinung zu diesem Film mal kundzutun. Als ich diesen Film heute Morgen gesehen habe, war ich relativ fassungslos, beziehungsweise ich konnte irgendwie nicht so ganz fassen, was das ist und war bereit abzuschreiben, was für ein absoluter Trash das hier eigentlich ist, der uns hier vorgesetzt wurde, weil auf mich wirkte, dass das hier ist einfach nur Spike Lee, der mal wieder ein Asia-Klassiker, wir haben es mit Oldboy erlebt, ausgebeutet hat und neu verfilmt hat, um halt einfach Geld damit zu verdienen, was ja Geld verdienen ist ja legitim, aber warum muss es so passieren? Und dazu ist halt auch noch der Film für Apple TV Plus gedreht, wo ja die ja Hauptaugenmerk machen, oha, wir bringen unsere Filme ins Kino, wer Wolves gesehen hat oder was da passiert ist.
Und natürlich sind hier auch zahlreiche Apple-Produkte zu sehen.
Dazu komme ich noch zu sprechen. Aber, was wollte ich sagen, wir haben was ja mit dem Rollout von Wolves, diesem John Watts passiert ist, der ja irgendwie dann doch 2 Wochen vor Kinostart gecancelt wurde und dann oder beschränkt wurde und dann doch nur veröffentlicht wurde. Dieser Film soll jetzt im August ins Kino kommen und dann irgendwann auf unbestimmte Zeit auf Apple TV Plus landen. auf jeden Fall, da ist immer so diese Grenze zwischen Film und oder Kino und Fernsehen verschwimmt hier so. Und hier drückt sich das halt auch durch wirklich eine potthässliche Optik einfach aus, in der wirklich alles beleuchtet ist. Es gibt keinen Kontrast, kein Spiel mit irgendwelchen Farben. Also ich glaube, New York sah noch nie so geleckt und völlig leblos eigentlich aus. Also ich war so kurz davor, diesen Film so komplett abzutun. Aber dann habe ich so überlegt und gesagt, ich kann mich nicht erinnern, wann ich bei einem Film so viel gelacht habe in letzter Zeit. Also es muss eine Weile her gewesen, dass mich ein Film so genuin zum Lachen gebracht hat. Ob ich jetzt mit oder über den Film gelacht habe, vielleicht spielt das einfach keine Rolle. Und ich habe das Gefühl, Spike Lee hatte einfach eine Menge Spaß mit diesem Film. Man muss diesen Film einfach als so eine Art Trollversuch auch irgendwie betrachten, habe ich das Gefühl. Ich meine, du hast gerade gesagt, dieses Product Placement zum Beispiel. Es gibt ja eine Szene in dem Film, wo wirklich eine Figur Pause macht, seine Cola-Dose öffnet in so lautstark und dann genüsslich anfängt zu trinken und es dann auch noch, das ist ja...
Ja, okay, aber um die Szene noch komplett zu machen, das ist der Polizist, gerade nachdem der Fall geklärt ist. Mhm. Was macht er als erstes? Er macht die Cola-Dose auf.
Oder diese Beats bei Dr. Dre Kopfhörer, die er immer noch seitwärts macht. Oder
auf redet, Gold, ja. Also auf goldener Edition.
Oder Patrick, rede doch mal über die allerbeste Szene von allen.
Was ist das? Ich bin gerade nicht sicher.
Die Szene, wegen wir alle einen Lachanfall gekriegt haben.
Ja genau, das meinte ich eigentlich vorhin. Es gibt so eine Übergänge hier. Wir kennen es so ein bisschen von den Star Wars Filmen, ne? Wo das Bild so ein bisschen nach links oder rechts geschoben wird. Und sowas gibt es hier auch. Aber da poppt auf einmal dieses Musiklabel auf als Logo und man denkt, okay, das ist gerade aus irgendeiner Power Ranger Serie oder so.
Aber es kommt auch nur an zwei Stellen, die auch völlig random sind, also ohne irgendeine Motivation dahinter.
Ja, gleichzeitig verkündet Spike Lee auch nochmal seine Liebe für das A24-Produktionsstudio. Mehr will ich dazu nicht sagen. Also ja, ich wünschte, ich hätte damit auch noch so viel Spaß haben können wie du. Aber ich glaube, das ging mir dann damit auch wieder nicht weit genug. Das war mir dann wieder nicht klamaukig genug. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass manche Leute den einfach als so einen Film irgendwie beim Waschen oder so nebenbei laufen lassen.
Ja, das ist ein definitiver Second-Screen-Film.
Ja, und ich hatte halt schon meine volle Aufmerksamkeit auf den Film und da habe ich gedacht, da habe ich einfach einen Fehler gemacht dabei.
Ich finde generell auch, dass diese ganze Klassenparabel, die er macht, sehr, sehr problematisch ist. Also wir haben ja noch gar nicht über A$AP Rocky und seine Rolle gesprochen, das sollten wir vielleicht auch gar nicht. Nur das, was Spike Lee als quote-unquote lowest interpretiert, ist vielleicht nicht ganz so low, sondern viel eher ziemlich Mittel, also wir reden hier nicht von der Skyline zum Bordstein, sondern ja, mach du weiter.
Ja, die Politik dahinter ist mir auch nicht ganz klar. Das ist so eine totale Überidentifizierung mit so diesem Reichsten aller Familien, die aber jetzt wieder auf den Weg der Tugend geführt wird, indem man sich dann doch wieder nach der Musik ausstreckt. Ne? Man möchte zu den Roots zurück eigentlich, aber was hier die Roots sind und so weiter, das ist auch nicht ganz
klar. Spike Lees Kino ist voller Kontradiktionen, stelle ich gerade fest. Also ich muss auch sagen, wenn ich den jetzt mit BlacKkKlansman, er hatte ja noch einen anderen Film und noch so eine Doku dazwischen, aber mit BlacKkKlansman.
BlacKkKlansman, der von der NYPD auch finanziert wurde, ne? Wo wir auch schon wieder so einen Widerspruch sehen.
Genau, aber sein Kino lebt auch davon. Manchmal funktioniert es einfach nicht. Bei BlacKkKlansman hat es absolut nicht funktioniert. Hier muss ich sagen, mir ist sowas als Anomalie dann doch lieber als so ein komplett langweiliges, biederes Oscar-Kino. Oder auch sowas wie The 25th Hour ist ja ein Film über den Hass und gleichzeitig für die Liebe zu der Stadt New York. Und auch hier haben wir wieder sehr viel New York-Fetischismus, besonders zu seinen Basketball-Fans, wo ja Spike Lee wirklich nicht müde wird zu betonen, wie sehr er Basketball liebt.
Ja, auch so ein paar Inside-Gags, die ich sehe, wann der Joke kommt und verstehe, dass da was witzig sein könnte, aber dadurch, dass ich eben Basketball nicht verfolge, geht es so an mir vorbei. Ich glaube, der Coach ist auch ein relativ bekannter Basketball-Profi gewesen.
Es tauchen auch ein paar Promis auf. Anthony Ramos und Rosie Perez bei diesem Puerto Rico Day und alles.
Naja, Lieder, um dich auch wieder mit ins Boot zu holen. Du bist ja jetzt gezwungenermaßen ein bisschen abwesend gewesen. Aber ist Spike Lee ein Regisseur, der dich im Jahr 2025 noch abholen kann? Oder ist es für dich auch eine Weile her, dass er einen guten Film gemacht hat?
Ja, der letzte Film, der mich einigermaßen mitreißend fand, war so die Lysistrata-Adaption und auch der hatte schon seine Schwächen. Also Spike Lee, er hatte immer mal wieder interessante Ideen, aber die sind so zerstreut in seinen Filmen und es wiederholt sich halt auch viel. Und wie er eben, wie ihr schon richtig beschrieben habt, oft weiß man nicht, ob es unfreiwillig oder absichtlich komisch ist. So, dass er für mich jetzt sehr wie so ein ausgelutschter Bonbon ist.
Ja, also kann ich jetzt wirklich nicht empfehlen, außer halt, um mal wirklich so eine ganz komische Erfahrung zu machen, weil das ist es für mich schon. Ich könnte jetzt keinen Film nennen, der so einen vergleichbaren Ton findet.
Irgendwie. Genau, also ich sag, ob freiwillig komisch, unfreiwillig komisch, komische Erfahrung, Hauptsache komisch. Empfehlung von mir.
Super. Und damit kommen wir jetzt zu unserem, ja, was wir zumindest ursprünglich so gesehen haben als das Perlenstück des Tages, der dritte Film der französischen Auteurin Julia Ducournau. Nach, wie gesagt, Raw und Titan ist sie hier da und versucht, ihre goldene Palme zu verteidigen, die sie 2021 bekommen hat. Lida, willst du uns da vielleicht einführen in diesen Film?
Ja, gerne. Also der Film heißt Alpha und die Haupthandlungsebene spielt so Mitte oder letztes Drittel der 80er in Frankreich auf der Höhe der AIDS-Pandemie. Aber das ist schon ein ganz entscheidendes Element dieses Films, getreu ihrer Tradition des Body-Horrors, zeigt hier die Regisseurin uns eben eine Art visuelle Metapher für die AIDS-Pandemie, nämlich die Leute werden zu Marmorstatuen, also sie versteinern langsam. Aber abgesehen von diesem einen so magisch-realistisch als absolut gegeben angenommenen Element, bewegt sich der Film vollkommen in einem realistischen Rahmen und folgt der jungen Hauptfigur, die ist etwa 13 Jahre alt und wird damit konfrontiert, dass zum einen sie selber stigmatisiert wird als möglicherweise an dieser Krankheit erkrankt, da sie eben auf einer Party ein Tattoo bekommen hat mit einer unsauberen Nadel und nun eben auf Bluttestergebnisse warten muss. Und zum anderen natürlich herrscht auch überall diese Paranoia, dass jeder irgendwie sich schon durch eine Berührung oder Umarmung infiziert haben könnte, obwohl die Infektionskette hier ähnlich angedeutet wird, wie es eben bei der richtigen AIDS-Infektion der Fall ist. Und zum anderen, weil der drogenabhängige Bruder ihrer Mutter, die im Krankenhaus arbeitet und dadurch auch nochmal mit der Epidemie konfrontiert ist, bei ihr zu Hause einzieht und sie dann so eine sehr spezielle Entwicklung und Dynamik mit diesem Bruder ausbaut.
Ja, die Protagonistin, je nachdem in welcher Timeline man ist, ist entweder 5 Jahre oder 17, glaube ich, oder?
Nee, das ist 13.
13.
Das ist doch keine 17, Patrick.
Okay. Ja, ist aber auch eine interessante Körperlichkeit bei ihr, oder?
Also ja, sie sieht ein bisschen kleiner aus, aber trotzdem, Patrick, die ist doch keine 17.
Ich hatte gesagt, ey, so viele Filme hier, es verschwimmt alles ein bisschen. Ja, Jakob, hattest du dich auf Alpha gefreut? Ja,
natürlich hatte ich mich auf Alpha gefreut. Raw super, Titan super. Julia Ducournau ist keine unproblematische Regisseurin, aber sie ist eine Regisseurin mit wahnsinnig viel inszenatorischem Talent und einer, die auf jeden Fall wohin geht, wo es einfach wehtut. Und ja, allein das ist ja ein großer Grund dafür. Und beides, Raw und Titan, waren beides Filme, die so Dinge einfach in der menschlichen Kondition herausgearbeitet haben, wie man es nur im Kino machen kann. Und die auch wirklich Dinge verhandelt haben und Gefühle ausgelöst haben, von denen man sich vorher gar nicht so bewusst war.
Ja, und es ist besonders auch so eine Regisseurin, wo man wirklich merkt, die gibt wirklich keinen Fick, ne? Also um hier mal die Vulgärsprache rauszuholen, ihr ist das alles vollkommen egal. Also da können Knochen gebrochen werden, da können Wunden eingekratzt werden, da ist
Marmor, Stein und Eisen bricht in diesem Fall.
Und da beginnt der Film eigentlich auch schon sehr cool eigentlich in dieser Öffnungsszene. Es gibt so eine, was man zuerst denkt, ist so eine Art Feuerlandschaft oder so, ne? Es ist alles ganz in so orange-roten Tönen und es wabert so ein Rauch und so, aber dann merkt man, okay, das ist gar kein Rauch, das ist so eine, ja, verwüstete Landschaft. Und nein, es ist gar keine verwüstete Landschaft, es geht natürlich auch um den Körper hier, weil, wie Lida schon angekündigt hat, diese infizierten Menschen, die verwandeln sich in so einen Marmor, aber dieser Marmor hat eben ganz viele Risse Und diese Risse formen dann dieses Alpha eben auch. Ist ein sehr, scheint mir ein sehr überladener Film zu sein. Ich bin immer noch nicht ganz sicher, wohin sie hier wirklich will bei diesem Film. Was mir besonders auffällt, im Gegensatz zu sowas wie Titan oder Raw, die mir viel geschlossener waren.
Ja.
Der hier öffnet ganz viele Anknüpfungspunkte, wie echt ein paar Filme in diesem Cannes-Wettbewerb. Ich bin aber nicht sicher, wohin die verlaufen. Ich kann auch noch sagen, zur Inszenierung, da hat sie auch diesen Kontrast zwischen der früheren und späteren Zeitebene, weil das Bild schon ein bisschen körniger wird in der früheren Zeitlinie und das Bild generell wird auch ein bisschen, hat mehr Erdfarben und mehr Hautfarben eigentlich, also es ist ein bisschen röter und ja, es gibt generell Rot, während in der Gegenwart ist das Rot fast schon ausgespart und die Gegenwart, also nicht die Gegenwart, aber die, was man sagen könnte, eher die Gegenwart des Filmes, kommt noch weitaus digitaler daher und ich muss sagen, ist echt ein eklig aussehender Film. Also da in dieser gegenwärtigen, also gegenwärtigeren auf jeden Fall Zeitebene, sind diese Kontraste auch so stark gestellt zwischen den Farben und die Haut sieht auch oft einfach echt ungesund aus bei den meisten Leuten.
Ja, ich fand diese Optik sehr, sehr stark. Zum einen, so wir giftig. Sind in den 80ern und in den 80ern war alles hässlich. Die Frisuren waren hässlich, die Klamotten waren hässlich, es gab eine furchtbare Farbästhetik und dann geht es ja auch um solche Themen wie Tod, Krankheit und natürlich auch um diese ganze soziale Ausgrenzung, die Stigmatisierung, den Hass, dann diesen toxischen Mischmasch von Klassismus, Queerphobie, Ableismus, was sich alles gegen diese Leute richtet. Und ich finde, also ich fand diesen Film, auch wenn ich dir definitiv recht gebe, dass er sehr wirr teilweise ist, absolut stark, weil es ganz wenig Leute gibt, die sich überhaupt damit beschäftigen und sich überhaupt damit auseinandersetzen. Und es hat mich sehr auch an Susan Sontags bahnbrechendes Essay Krankheit als Metapher erinnert. Und genau das setzt hier de Cournot in einer Art Umkehrweise um, so wie die Gesellschaft Krankheiten als Metapher für Schlechtigkeit und moralisches Versagen und Bösartigkeit sieht, nimmt sie eine visuelle, magisch-realistische Metapher für die Krankheit selbst und entblößt, aber demaskiert gleichzeitig dieses soziale Verhalten und auch solche Sachen, wie die fast nie eigentlich irgendwie thematisiert werden, wie zum Beispiel, dass damals, genau wie bei der Corona-Pandemie, Leute, ist es so diese Sache gab, ja, man muss die Leute einfach nur wegsperren, man muss die Leute bestrafen, die krank sind. Wer AIDS hat, muss ausgeschlossen werden. Dass die Leute im Krankenhaus, dass die Ärzte gesagt haben, wir behandeln die nicht mehr. Ich meine, was habt ihr euch mal jeweils gefragt, warum in LGBTQ das L vor dem G kommt? Das ist, weil die Lesben die einzigen waren, die damals noch gesagt haben, okay, wir kümmern uns um die ganzen, was ja vorwiegend schwule Männer waren, die dann gestorben sind. Und darum hat man das damals umgestellt, so Fun Fact aus Queer History, was ihr nicht in der Schule lernt. Und dass sie das überhaupt in einen Film packt, war mir ganz viel wert und der Film ist halt auch formell sehr, sehr gut gemacht.
Wobei es da in den letzten Jahren, denke ich, schon viele Aufarbeitungen gab in Film und Fernsehen. Es hat doch diese eine sehr gefeierte BBC-Serie auch gegeben. Ich habe gerade vergessen, wie sie hieß.
Aber meinst du Angels in America? Der ist schon länger her.
Nee, vor 3 Jahren oder so.
It's a Sin heißt sie, glaube ich.
Ja. Ja. Da liefen ja ein paar Folgen auch, weiß ich noch, auf der Berlinale und dann hatte ich mir den Rest auch nochmal angeschaut. Aber da war ich auch so ein bisschen ambivalent. Aber die thematisiert das zumindest ein bisschen, aber auch nur. Und
ja,
sehr weich gespült.
Naja, aber schon auch so den Zeitgeist einholend im Sinne von, oh, ich frage gerade mal meine Freunde, die gerade in die USA fliegen, weil es dort eben gewisse Bücher und so weiter gibt, die es hier gar nicht gibt zu dem Thema. Also auch so eine fehlende Aufklärung. Aber es ist jetzt nicht so, dass Alpha wirklich, also natürlich sowas wie AIDS oder so wird dort gar nicht erwähnt in diesem Film.
Ja, aber es ist ja eine Metapher dafür, also eine sehr offensichtliche dafür. Und es gibt ja auch den schwulen Lehrer, den wir dann in dem Wartezimmer mit meinem Freund sehen, der halt schon nahezu komplett verschlungen ist davon.
Ja, ja.
Einer von vielen Handlungssträngen, die leider nirgendwo hinführen, auch in dem Film.
Ich weiß nicht, für mich schien es so ein bisschen sehr heavy-handed zu sein, wie man so sagt.
Heavy-handed aber auch, weil dieser Film entsteht ja auch nicht durch Zufall jetzt. Also es ist natürlich auch eine Parabel zu Corona, logischerweise. Also dass solche, und dass gerade junge Menschen von Corona besonders betroffen in ihrem sozialen Leben waren, muss ich euch, glaube ich, nicht erklären. Und auch, dass sowas wie Sexualität dadurch halt nochmal oder generell Intimität für Gen Z sowas ganz Schwieriges inzwischen geworden ist. Und ja auch sowas wie Sex in Mainstream-Filmen eigentlich so komplett verbannt wurde, weil einfach das nicht mehr zeitgenehm ist, sowas zu zeigen oder sowas auch nur anzudeuten. Nicht, dass es jetzt jemals groß Sex im Hollywood-Mainstream gab. Aber dann spielen zum Beispiel Tom Holland und seine Partnerin in Uncharted halt einfach, wenn sie in einem Hotelzimmer ankommen, mal eine Runde Brettspiel, statt miteinander Sex zu haben.
Ja, ich glaube, was diese Sexualität angeht, die ja so zumindest angedeutet wird mal, wenn die Protagonistin mit einem Jungen in der Schultoilettenkabine verschwindet und sie da zusammen erst eine rauchen und dann dafür, dass die ja 13 sind und so weiter, fand ich das eine sehr realistische Darstellung, also in dem Sinne realistische Darstellung, auch wenn der Film ja in der Inszenierung ganz klar macht von Beginn an, dass das ein Genrefilm ist, ne? Also so wie er aussieht, die Bildgestaltung und so weiter.
Ich würde dem widersprechen, aber ja? Mach weiter.
Oh nee, sag mal.
Ich finde, das ist überhaupt kein Genrefilm. Das ist eher ein, also ich habe ja in der letzten Folge über, oder war es in der vorletzten, über diesen Begriff Elevated Horror geredet. Und als wir über Ari Aster geredet haben, genau. Und was dieser Begriff eigentlich gemacht hat und wie fürchterlich dieser Begriff ist. Das muss man so ein bisschen von den Filmen, jeder hat das gesagt, auch trennen, weil Hereditary und Midsommar und auch The Witch und so sind immer noch gute Filme, logischerweise. Und natürlich können so eine Auswahl von Filmen können nichts dafür. Aber das Ding ist, Genre oder Horror hat immer die Zeit wiedergespiegelt. Also hat immer für gesellschaftliche Ängste wiedergegeben oder hat immer einfach sehr, sehr stark analysiert, wovor hatten Menschen zu einer bestimmten Zeit Angst. Und das waren oft Filme, die nicht irgendwie auf großen Festivals liefen, sondern das waren Filme, auf die man früher teilweise gespuckt hat. Roger Ebert zum Beispiel, der ganz viele Horrorfilme einfach konsequent immer nur mit einem halben Stern abgestraft wurde, einfach weil Horror für ihn einfach Schmutz war. Und dabei spielt gerade in sowas wie der Nightmare on Elm Street Reihe, das waren ja Filme, die in den 80ern rauskamen, wo es ja explizit um die Albträume der Kinder damals geht und um Kinder, die mit der Scheiße, die ihre Eltern gemacht haben, klarkommen müssen. Und diese Filme werden immer noch teilweise nicht richtig, werden immer noch gatekeept sozusagen. Also es wird immer noch denen der Kanon widersprochen. Und dann kam sowas wie Elevated Horror, das dann gemeint hat, aber jetzt können Horrorfilme auf einmal Anspruch haben. Jetzt auf einmal geht es um die wichtigen Themen und das ist einfach Quatsch. Es ging schon immer in Horrorfilmen um wichtige Themen.
Ja, es gab ja auch mal so schon Filme wie Nicolas Roeg, zum Beispiel Wenn die Gondeln Trauer tragen oder Don't Look Now oder auch die Val Luton-Filme, so Cat People, The Leopard Man, The Seventh Victim oder auch Polanskis frühe Filme, so Der Mieter, Rosemary's Baby oder auch solche Filme wie The Stepford Wives, der so Sci-Fi-Comedy-Horror anschneidet. Also klar sind da, oder Invasion of the Body Snatchers, egal ob ihr den aus den 50ern nehmt oder den aus den 70ern oder so war das, glaube ich, dann die zweite Verfilmung.
Bin ich genau sicher, wann er kam.
Also da definitiv kann man da unzählige, großartige Horrorwerke oder die alten Filme von Edgar G. Ulmer so aufzählen, so The Black Cat. Wer einfach sagt, Horror kann nicht Kunst sein, der ist total intolerant, aber Jakob hat vollkommen recht, auf jahrzehntelang gab es ja auch Festivals, gar keine Horrorfilme. Außer vielleicht mal in der Midnight-Schiene, aber nie im Wettbewerb, ja, nicht genau. In einer der wichtigen Sektionen. Es war immer so höchstens zum Spaß hier am Rand, aber das können wir den Normalprogramm gar nicht zumuten.
Und wenn solche Filme dann aber laufen, dann wird immer gesagt, aber es ist zwar ein Horrorfilm, aber es geht auch um was. Und das ist einfach genrefeindlich in meinen Augen.
Okay, aber ich glaube, mein ursprünglicher Punkt ist ein bisschen aus der
Warum
Sicht
ist es kein Horrorfilm? Weil es mehr ein Message-Film ist, würde ich sagen. Es ist ein Film, klar, natürlich hat dieser Film Genre-Anleihen, logischerweise. Aber es geht so quasi.
Also er verfolgt ja hier keinen Realismus, ne? Also es ist kein
realistischer Film. Es geht ja nicht darum, dass es
wie die Farben gewählt sind, wie die Musikmontagen Dinge stilisieren und so weiter.
Es geht ja nicht darum, dass es kein Realismus ist und dann ist es automatisch ein Horrorfilm. Also gut, das ist jetzt auch nur das, was ich so das interpretiere. Sondern es geht hier klar darum, dass das Monster, was in dem Falle ein Virus ist, für etwas steht. Und in meinen Augen müssen Horrormonster für sich stehen. Aber gut, das ist meine Definition, wie
gesagt. Ich respektiere diese Definition und ich denke, die wäre es auch wert, in einem Essay ausgearbeitet zu werden. Trotzdem denke ich, dass so selbst klassische Monster wie zum Beispiel Dracula oder die Frankenstein-Kreatur ja in dem Sinne nicht immer nur einfach für sich stehen. Dracula steht für die Angst vor der Invasion von osteuropäischen Fremden, die englische weiße Frauen klauen. Frankensteins Creature steht für diese Hybris der Wissenschaft und eine Schöpfung, die rein männlich und Intellekt, der rein männlich definiert ist, ohne eine weibliche Komponente und die Verantwortungslosigkeit gegenüber dieser Schöpfung. Also so könnte man in fast jedes der klassischen Monster bestimmte Elemente rein, also zumindest berechtigte Deutungen dem auch geben und sagen, das steht nicht nur für sich und ist einfach so eine Creature, die rumrennt und mordet, so wie
das würde
in...
Würde ich auch nicht sagen. Also Freddy Krüger steht da auch für die
definitiv,
80er,
ja, definitiv.
Ich finde nur, in solchen Filmen war das mehr ein Ausdruck der Zeit, der einfach in den Film geflossen ist. Und bei diesem Film spüre ich klar die Metapher, die angepeilt wird.
Ja, dafür. Das definitiv. Also da gebe ich absolut recht. Man spürt 100% die Metapher.
Genau. Okay, ich glaube aber, ich will mich da auch nicht im Kreis rennen. Ich meine, glaube ich, immer noch etwas anderes. Ich meine einfach nur, wie Dinge hier stilisiert sind, wie die Farben entzogen oder raufgesetzt werden auf bestimmte Kompositionen und so weiter, wie auf einmal Musikmontagen beginnen, wie Dinge nicht in realer Zeit ablaufen und so weiter. Diese ganzen Dinge scheinen für mich eher Richtung Genre zu sprechen. Es geht gar nicht um irgendwelche Metaphorik oder um irgendwelche, ja, Analogien oder so, also darum geht es mir da nicht und da geht es mir auch nicht um eine Hierarchie und so weiter, sondern einfach nur um die Ausgestaltung der filmischen Möglichkeiten. Das würde ich eher so als Genre betrachten, aber ja, ich glaube, da können wir jetzt auch kein endgültiges Urteil finden, aber zu Alpha, können wir da noch was sagen? Ich finde ja diese, also ich habe vorhin heavy-handed gesagt, was mir da besonders aufgefallen ist, diese ganze Art von Mystik innerhalb der Familie, die sich nur in Ansätzen in dem Film ausgedrückt hat. Also die wurde auch nicht weiter beachtet und da habe ich mich eigentlich gefragt, warum das alles? Also ich finde es ja schön, dass wir in so einer Familienkonstellation da sind und teilweise Arabisch und so gesprochen wird zu Hause, oder? Ist es Arabisch?
Ja.
Ja, ja, und es gibt so einen Mythos, ne, von der roten...
Ja, so The Red Wind wird immer gesagt und das spiegelt sich auch in der Handlung, wo dann gerade in den Schlussszenen so ein roter Wind weht. Und das habe ich einfach so als so ein abergläubisches Ritual gesehen. Was ich da viel interessanter war zum Beispiel diese Geschwisterkonstellation, wo man sieht, dass auch die Schwester eigentlich abhängig ist, aber emotional abhängig von ihrem Bruder. Und obwohl ihr Bruder ihr mehrfach sehr deutlich vermittelt, sie ist ja Krankenschwester, nicht immer wieder reanimieren und nicht immer retten, wenn er Überdosis hat oder am Rande vom Tod. Er ist ja auch total geschwächt, sondern ihn einfach gehen lassen und sie holt ihn immer wieder in richtig gewaltvollen Szenen zurück, weil, wo man auch richtig merkt, sie ist abhängig von ihm, so wie er von den Drogen abhängig ist und dass dieses Loslassen, wo manche Leute in ihm sagen, ja, wenn du Kraft hättest, wenn du stark wärst, könntest du einfach entziehen, das sind halt Leute, die keine Ahnung von Substanzabhängigkeit haben, aber dass er das eben immer wieder hört und dass man aber sieht, dass auf anderer Ebene genau solche Abhängigkeiten auch bestehen.
Ich glaube, mir hat diese Beziehungskonstellation auch sehr gut gefallen, diese Geschwisterkonstellation. Und ich mochte auch sehr die Konstellation zwischen der Protagonistin und ihrem Onkel. Das hat eigentlich sehr gut funktioniert. Ich wünschte, der Film hätte das noch mehr bearbeitet, weil, wisst ihr, Ducournau hat eigentlich in den vergangenen Filmen immer ikonische Szenen geschaffen. Die sind mir hier ein bisschen abhanden gekommen in diesem neuen Film. Ich könnte jetzt nicht eine bestimmte Szene nennen. Ich
find, es gibt so diese Brückenbehandlungsszene, die auf jeden Fall im Gedächtnis bleibt, aber die, ich finde, nicht die Härte einfach hat, die sie in dem Moment gebraucht hat.
Die es für mich noch am ehesten ist, ist diese Szene, als ihr Onkel sie rausholt aus ihrem Zimmer und sie über die, wie sagt man?
So ein Fußballfeld?
Ja, genau, und da ist vor dem Fenster ist so ein Gerüst. Ja, genau, sie klettern das Gerüst hinunter und da steckt auf einmal so eine Intimität, wie man sie aus ihren früheren Filmen kennt, zwischen diesen beiden Figuren. Die steckt auf einmal darin und wir sehen so ein Vertrauen, das aber gleichzeitig auch wieder gebrochen wird, weil der Onkel sich einfach als nicht zuverlässig da herausstellt. Und das alles zu den Klängen von Nick Cave, das war schon eine relativ imposante Szene. Solche Szenen sind mir aber ein bisschen zu wenig vorgekommen und das ist auch ja einer der Gründe neben dieser Zerfahrenheit. Und diese Zerfahrenheit hat mich ein bisschen an diesen Marshall Schelinski-Film erinnert, weil da auch so viele Themen drin steckten, die aber für mich alle nicht bis zu Ende interessant und gut durchgearbeitet wurden. Aber ja, das sind so meine Two Cents zu dem Film. Gibt es da noch was von euch, was ihr ergänzen wollt?
Wie soll ich mich zu diesem Film äußern, auf den ich mich ja wirklich sehr gefreut habe? Es stimmt alles, dass dieser Film im Vergleich zu den anderen Filmen einfach ein Big Mess ist an Ideen. Ich finde nicht, dass die Struktur von dem Film gut funktioniert, beziehungsweise der Film treibt seine Elendsspirale die ganze Zeit weiter. Also ich habe das Gefühl, jeder in dieser Welt ist irgendwie, irgendwie ein Arschloch zueinander oder im besten Falle wie der Onkel oder die Mutter.
Oder halt der Lehrer.
Genau. halt einfach Leute, die unzurechnungsfähig sind oder Leute, die einfach versagen, die es gut meinen, aber die dann immer die falsche Entscheidung treffen. Das fängt mit der Mutter an, die ihr Kind einfach mal mit dem Onkel alleine in der Wohnung lässt und alles, bis zum Onkel, der es ja auch eigentlich eine Beziehung zu ihr aufbauen will, aber dann auch immer wieder das Miteinander, das einfach nicht hinbekommt und sie immer wieder mit diesen Drogen konfrontiert. Und gerade dieser Aspekt ist ja etwas, der dann im dritten Akt so eine ganz krude Wendung auch in den Film befördert. Dann stört mich an diesem Film, wie gesagt, dass ich, das hatte ich glaube ich, das war diese Genre-Metapher-Diskussion, der Film Genre einfach nur so braucht, um so eine in meinen Augen jetzt nicht besonders diepe Metapher zu erzählen. Und das größte Problem, das ich mit diesem Film habe, wo ich wirklich mich gefragt habe, warum sehe ich mir sowas eigentlich an? Also ich habe das Gefühl, dass dieser Film so eine dezente, ja, okay, ich finde einfach, der Film hat so eine dezente, relativ menschenverachtende Eugenik-Metapher oder Eugenik-Verhandlung, die da irgendwie mitspielt, weil der Film Drogenabhängigkeit so als die Wurzel allen Übels eigentlich charakterisiert. Und es geht ja auch dann immer darum, dass der Onkel sich den goldenen Schuss versetzen will und dann aber seine Schwester die ganze Zeit versucht, ihn zu reanimieren und dann quasi auch ihn einfach loslassen muss. Ich sehe da drin so eine ganz, ganz krude Botschaft, dass Leute, die drogenabhängig sind, ihrem Umfeld so sehr schaden, dass es ja doch vielleicht das Beste wäre, wenn sie einfach am besten diese Welt verlassen würden. Und ich finde, dieser Film tut die ganze Zeit so, als würde er mit diesem Mann mitfühlen, aber ich finde, er tut es überhaupt nicht. Ich finde eher, erstens können wir diese Drogenabhängigkeit nie richtig mit nachverfolgen, beziehungsweise wir erfahren eigentlich nur von seinem Wunsch zu sterben. Und es gibt ja Filme, wo der Drang zu sterben auch empathisch verhandelt werden kann, zum Beispiel Louis Malle's Le Feu Follet. Aber hier steht der Drang zu sterben ziemlich für sich. Man könnte jetzt auch interpretieren, der Drang zum Sterben ist es etwas, das diese Drogenabhängigkeit erst ausgelöst hat. Genauso wissen wir das nicht. Und die Entwicklung, die Alpha durchmachen muss, ist quasi auch, dass sie quasi ihren Onkel loslassen muss und dann dafür kämpft, dass er stirbt. Ich finde das ein ganz furchtbarer Film. Ich finde, das ist ein anstößig, unangenehm übergriffiger Film in so vieler Weise, weil er uns eine Welt zeigt, die einfach keine Hoffnung mehr hat und die sich eigentlich am besten nur noch selbst annihilieren kann. Also, ja, das ist alles, was ich bis jetzt dazu habe.
Noch letzte Widerworte dazu, Lida?
Ich habe es anders gesehen. Ich mochte diesen Film sehr, auch wenn ich definitiv zustimme, dass er sehr verworren mitunter ist, dass er manche Themen nicht ganz ausarbeitet und eine sehr raue Struktur hat. Aber mich hat er wirklich bewegt und beeindruckt, auch wegen der ganzen, also formellen und handwerklichen Qualitäten. Aber ich habe das auch so gesehen, dass ich finde, dass es Drogensucht durchaus sehr realistisch darstellt. Ich hatte es gar nicht diesen Eindruck, dass Drogensucht als so als einziges Übel dargestellt wird. Und das vorrangige Übel war für mich wirklich die abweisende Reaktion und die verachtende Reaktion der Gesellschaft. Ich hatte eher den Eindruck, dass der Film durchaus Respekt vor Medikamentenverwendung hat und das einfach als legitim ansieht. Und das Problem mehr da verankert, dass die Gesellschaft einfach diese Leute so stigmatisiert und ausschließt. Und man sieht ja auch immer wieder sehr reell, wie zum Beispiel, wie krass der Monkey und so für den Bruder ist. Und dass es dann eben auch immer wieder verständlich ist, dass jemand immer wieder eigentlich nur Drogen nimmt, gar nicht so sehr, um high zu werden, sondern auch, damit man eben die Entzugserscheinungen nicht hat. Denn ab einem bestimmten Punkt wird man ja gar nicht mehr high, gerade bei Opiaten, also Heroin oder auch den Fake-Opiaten wie Oxycodon und so. Der High, den die erzeugen, der ist durch Filme aber auch radikal übertrieben und überschätzt. Das ist eigentlich nur ein sehr geringer High, der gerade bei Langzeitabhängigen vollkommen verschwindet und nur noch in diese Stufe übergeht, auch so genauso beim Morphium. Langzeitabhängige spritzen Morphium, damit sie normal sind und nicht, damit sie high werden.
Und nur fürs Protokoll den Punkt, den Jakob gemacht hat, dass der Film schon darauf hinausläuft, dass man loslassen soll, das hast du auch anders gesehen, oder?
Ja, also das Loslassen, ja, dass die Schwester den Bruder loslassen muss, aber nicht im Sinne von, dass die Welt jetzt besser dran ist ohne diese Leute, denn man sieht ja, wie die Tochter wächst an der Beziehung zu dem Onkel, wie gut es ihr tut, wie wertvoll das alles für sie ist. Also das fand ich dann so nach dem Gedanken, oh, der ist einfach nur ein schlechter Einfluss, das denke ich, nee, also einfach, dass man manchmal akzeptieren muss, dass Leute sterben wollen, auch wenn es schmerzhaft ist. Nicht, dass es die Lösung ist. Und wir sehen ja auch nirgendwo eine Indikation, dass es das Beste ist, all diese kranken Menschen sterben zu lassen oder dem Tod zu überantworten. Das wird ja nirgendwo indiziert. Im Gegenteil wird ja, also zum Beispiel die eine Szene, wo das Krankenhaus sagt, es nimmt keine weiteren Patienten mehr auf, aber die Mutter sich dafür einsetzt, die sagt, doch, wir lassen hier jetzt nochmal so viele Leute, bis wir an die Grenze wirklich sind, rein, dass das wert ist, über deren Leben zu kämpfen und auch deren Sterben zu lindern.
Klar, dieser Film ist jetzt nicht so reaktionär, wie man ihn in den 80ern wahrscheinlich gedreht hätte. Das stimmt natürlich. Also der Film argumentiert jetzt nicht, die Welt wäre besser ohne Drogenabhängige, aber das Ding ist, dafür müsste der Film schon an eine bessere Welt glauben. Und das Problem ist, das tut dieser Film halt nicht. Diesen Film ist diese ganze Welt komplett verloren gefühlt. Auch in dieser Unterhaltung oder in diesen Szenen zwischen den Kindern, so wie die Kinder zum Beispiel jetzt den Lehrer beleidigen in einer Szene. Klar, man kann solche Szenen machen, aber es ist auch verdammt billig einfach. Oder auch die Kinder untereinander, da ist keine Hoffnung in irgendeiner Weise zu sehen. Und ich brauche definitiv nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen in Filmen. Filme dürfen auch hoffnungslos sein, aber das muss irgendeinen Zweck haben. Und ich sehe hier einfach keinen Zweck. Und ich sehe hier einfach nur so einen typischen Festivalfilm, der mal wieder sagt, wie viel Leid kann ich dem Publikum aufdrängen, dass ich es von meinen eher reaktionären Ideen überzeugen kann.
Ja, nicht weil ich Jakob das letzte Wort erteilen will, aber wir müssen hier zum Ende kommen. Ist auf jeden Fall ganz gut, wie das so aufgeteilt ist bei uns, weil es spiegelt auch so ein bisschen die Reaktionen wieder, die es bisher gab zum neuen Julia Ducournau-Film. Man sollte auch nicht vergessen, ihr letzter Film Titan hatte hier einen Kritikerscore von 1,6 und hat die Goldene Palme gewonnen. Der hier hat jetzt 1,5, also die Chancen stehen auch wieder gut für die Titelverteidigung.
Ich glaube, es hat nur ein Regisseur, natürlich Regisseur, geschafft, die Goldene Palme mit zwei aufeinanderfolgenden Filmen zu kriegen. Das war Michael Haneke. Einmal mit Das weiße Band und dann Amour.
Ja, und da müssen wir dazu sagen, dann wäre es ja wie im letzten Jahr wieder eine Frau. Und schon relativ kurze Zeit davor hat ja auch schon eben Julia Ducournau als Frau hier zum ersten Mal seit Jane Campion gewonnen. Und so viel Frauenauszeichnung traue ich dann kann doch nicht zu. Berlinale absolut, Locarno absolut, 99% aller anderen Festivals absolut, Sundance und so weiter, aber nicht kann.
Ich würde es ihnen vielleicht zutrauen, aber nicht dieser Film, glaube ich. Ich glaube, den Goldenen Löwen... Jetzt mische ich alles zusammen. Den Palmgewinner, ich glaube, wir haben den noch nicht gesehen.
Ja, darüber wird auf jeden Fall dann Juliette Binoche entscheiden. Sie ist übrigens auch die zweite Frau nacheinander, die hier Jurypräsidentin ist. Und das gab es zum letzten Mal irgendwie in den 60er Jahren oder so in Cannes.
Und Thierry Frémaux ja auch sehr, sehr betont hat, wie super toll das ist.
Ja, ja, Fortschritt ist nicht aufzuhalten, ne? Das ist.
Und natürlich alles nur ihm zu danken. Mhm. Naja. Hier hören wir auf. Wir machen morgen weiter, sprechen unter anderem über den neuen Jafar Panahi-Film. Und ja, bis dahin bleibt uns gewogen. Vielen Dank, Lida. Vielen Dank, Jakob.
Tschüss.
Tschüss.